SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Guten Abend. Radio ist Kino für die Ohren oder Radio ist Kino im Kopf. Das sind so Sätze, mit denen man früher hier und da mal für unser Medium geworben hat. Und ich sage jetzt einfach mal nein, nein, nein. Es ist eben kein Kino. Denn die Bilder machen sie sich selbst, vor allem bei Hörspielen. Das ist so, als würde man ein gutes Buch lesen. Nur mit dem Unterschied, dass man sich nicht auch noch vorstellen muss, wie die Charaktere denn klingen könnten, von denen da die Rede ist. Die Kunst vom Hörspiel hat viele Fans und auch viele Macher. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine lebendige, vielfältige, freie Szene, deren Produktionen nur selten im Radio zu hören sind. Deshalb gibt es jeden Herbst den ARD Pinball. Das ist ein Wettbewerb für unabhängige Hörspielmacherinnen und Hörspielmacher, den die ARD zusammen mit Deutschlandfunk, österreichischem und Schweizer Rundfunk veranstaltet. Sie hören SWR 2 Tandem. Diese Woche legen wir unseren Schwerpunkt auf den Pinball-Wettbewerb, den die ARD zusammen mit Deutschlandfunk, österreichischem und Schweizer Rundfunk veranstaltet. Einmal im Jahr bietet der Wettbewerb einen Querschnitt dessen, was sich so in der freien Hörspielszene tut. Aus allen Einreichungen wählt eine Fachjury dann 5 Hörspiele für die Endrunde aus, die im November im Rahmen der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe präsentiert werden. Den Anfang macht gleich Kranke Reden von Jana Papenbrock und Max Martens. Ein Hörspiel, das sich in einer Melange aus Dokumentation und Dichtung auf die Positionen der Antipsychiatriebewegung der 50er bis 70er Jahre bezieht. Das waren vor allem Psychotherapeuten, die die Zustände in psychiatrischen Einrichtungen kritisierten und auch die Psychiatrie an sich in Frage gestellt haben. Also eigentlich Anti-Freudianer, könnte man sagen. Kranke Reden dreht die typische Situation zwischen Psychiater und Patient um, denn das ist oft ein Machtgefälle zulasten der Patienten und Patientinnen. Jana Papenbrock und Max Martens lassen nun aber die Behandelten zu Wort kommen und diese ihre Psychiater analysieren.
Zwangsbehandelte Patienten haben beschlossen, sich gegen ihre Drangsalierung zur Wehr zu setzen. Der erste Schritt ist für sich die Umkehr der klassischen Machtverteilung zwischen Patienten und ihrem Psychiater. Die Patienten haben festgestellt, dass die Methoden der Psychiater des Öfteren Methode schenken. Was im Übrigen auch eine Studie der WHO deutlich gemacht hat, nach der die Wahrscheinlichkeit, von einer Schizophrenie zu genesen, in sogenannten Entwicklungsländern doppelt so hoch ist wie in diesen sogenannten Bananenindustriestaaten. Wie kann es sein, dass einem Schizophrenen in unserer modernen Psychiatrie nur halb so viel geholfen wird wie dort, wo ihm psychiatrisch gar nicht geholfen wird? Unser Industriestaat hat seine größten Industrien längst nach Rumänien und China verschifft. Und genau dorthin, wo wir unsere Industrien verschiffen, erwachsen im Gegenzug Schizophrenie. Das sagt die WHO. Was sagt das über unsere Psychiater? Dass ihre Arbeit dort besser gemacht wird, wo sie nicht sind. Und auch dort, wo die beschissene Industriearbeit nicht ist. Also dort, wo Psychiater und Industrie einen einfach mal in Ruhe lassen.
Sag mal, warum flüsterst du eigentlich?
Weil es hier eine Verschwörung ist.
Das ist hier keine Verschwörung, das ist ein Manifest.
Aber nicht jeder darf uns hören.
Doch, es sollen uns so viele hören wie möglich, das ist doch der Sinn der Sache.
Und nicht jeder kann uns verstehen.
Das ist nun mal so im Leben, die meisten können Sachen nicht verstehen, aber trotzdem müssen wir reden. Also, jetzt hör mal zu. Diese Studie, von der du da sprachst, von Jablenski, Sartorius und Ehrenberg, das ist natürlich bekannt so. Das kenne auch ich, das habe ich schon öfters gelesen in meiner Forschungsarbeit. Und die Ergebnisse sind auch relativ klar zurückzuführen auf das unterschiedliche Framing von Schizophrenie in den unterschiedlichen Kulturen. Während Menschen und Tiere, allen voran im Übrigen gefangene Delfine, mit psychotischen Symptomen in westlichen Kulturen als Kranke meist negativ bewertet werden und die Diagnose zur Stigmatisierung und einem allmählichen Ausschluss dieser Menschen und Delfine aus der Gesellschaft und aus dem Delfinarium rausführt, erfahren sie in den Kulturen, in denen sie schneller genesen, eine große soziale Akzeptanz, weil die Symptomatik dort als Zeichen eines höheren Bewusstseins gedeutet wird. Es ist so Zen, so buddhistisch so in etwa. Das sind erleuchtete Delfine, das sind erleuchtete Leute. Nicht ganz erleuchtet, aber angeleuchtet. Man könnte dem Delfin, der neben seinen verblödenden Tricks noch andere Gefühle wahrnimmt, beispielsweise, dass sein Leben eine Lüge ist, beispielsweise, dass er nicht so sein darf, wie er ist, sondern nur so, wie man es von ihm erwartet. Nur so, dass er immer wieder durch diesen beschissenen Ring hüpft. Man könnte ihm zu diesen Einsichten seiner Unterdrückung ja auch gratulieren. Stets sind Menschen und Delfine von beinahe gemeingefährlicher Harmlosigkeit erfolgreich im Umlauf, die nichts als die Normalität aufrechterhalten wollen, die auch noch zufrieden durch ihre Ringe springen und ihre Unterdrückung stolz auf Instagram zelebrieren. Bäh! Einem Delfin, dem es gelingt zu revoltieren, der gar einen psychotischen Kollaps zu fingieren versteht, der trotz allem also überleben und weitermachen will, der trotz Delfinarium weitermachen will, ist ein verdammter Wonder Woman-Delfin. Jetzt hören wir uns einmal an, was die anderen Patienten uns über die sonderbare Spezies Psychiater zu erzählen haben.
Ich war selbst Ärztin gewesen vor meinem Burnout, Proktologin. Ich spürte schon als Kind die Erwartungen meiner Eltern, ein unternehmerisches Selbst zu werden, das sein Leben als eine Abfolge von Projekten angeht, die mit klugem Ressourceneinsatz optimal organisiert werden. Mein Elternhaus setzte immer stärker auf das individuelle Risikomanagement anstelle von kollektiver Daseinsvorsorge. Ich sollte von Haus aus aufs Ganze gehen und war nun für meine Gesundheit, meine Fitness, für meine Passung in die Anforderungen der Wissensgesellschaft selbst zuständig. Auch für mein Scheitern, Mutter. Für alles musste ich aufkommen. Nicht selten erlebte ich mein angeblich selbstwirksames, unternehmerisches Selbst als unternommenes Selbst. Ich war ein total unternommener Proktologenknecht. Erich Wolff schrieb in den 70ern den genialen Aufsatz »Der Arzt und das Geld«, den ich wissbegierig, wie ich war, geradezu verschlungen hatte. Er zeigte darin, wie Geldlogik unbemerkt ärztliche Fachlichkeit und Ethik unterhöhlt. Wir in der Proktologeninnung hatten uns eigentlich damals angewidert abgewendet und wollten für den Bereich der proktologischen Versorgung einen anderen Weg gehen. Inzwischen aber hatte uns die Monetarisierung, die Ökonomisierung und die Verbetriebswirtschaftlichung voll erreicht. Und Qualität schien nur noch in Geldwert und Google-Ratings ausgedrückt zu werden. Jede negative Google-Bewertung saß wie ein Splitter in unseren Herzen. Jetzt halte ich mich unter Psychiatern auf und merke, dass das Gras hier keineswegs grüner ist.
Was Psychiater manchmal nicht gut können, ist zuhören. Das Zuhören können ist nicht jedem Menschen gleichermaßen gegeben. Ich glaube, dass eine gesunde Leiterfahrung, was heißt eine gesunde, also es klingt was widersprüchlich, aber wenn man Leid erfahren ist und durch schwere Zeiten im Leben gegangen ist, wird man demütiger und man lernt auch dazu, den anderen mehr wahrzunehmen und auch da abzuholen, wo er steht. Nichtsdestotrotz haben mir diese Fachleute auch sehr weitergeholfen mit Medikamenten, die dann immer mehr angepasst wurden. Zunächst bekam ich Haldol, Dapotum, Fluoxetin und so weiter, was nicht so gut funktionierte. Und später dann das Risperidal, Wirkstoff Risperidon. Bei vielen Psychiatern habe ich das Gefühl, als wären sie sehr wohl genährt und als kämen sie aus besseren Familien. Das muss ich eben so sagen. Also Leute, die auch ein bisschen auf dem Thron selber sitzen, nicht? Ich meine, das ist eben auch genau die Gefahr in Psychiatrien, dass das Personal eine gewisse Macht über einen bekommen kann, wenn man einfach durch seine Krankheit den Imponderabilien da ausgeliefert ist, nicht? Das ist eben die große Gefahr. Aber all diese Leute, die Psychologen und Psychotherapeuten werden und auch manche Psychiater, haben selber Dinge erlebt im Leben, die man vielleicht als Grenzerfahrung bezeichnen könnte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die ganze Psychiatrie und wie Leute sozialisiert werden sollen, darauf hinausläuft, dass jeder so sein soll wie der andere, dass er irgendwo auch mundtot gemacht wird und dass genau das Echte und Originale im Keim erstickt wird. Und das ist nämlich genau das, was ich als super, hyper individueller Mensch, der ich nun mal bin, muss ich wirklich sagen, und der ich mir da nichts vormachen lasse. Ich erkenne natürlich die Schwachstellen in der Gesellschaft und die meisten laufen wirklich rum wie Marionetten, nicht? Das muss man leider so sagen. Das ist furchtbar, ganz entsetzlich. Und stellen sich in den Dienst des Geldes und Sex, Macht und Geld und so weiter, was ja nun das Schlimmste überhaupt ist. Ich meine, aus christlicher Sicht ist Selbstsucht und Unglaube das Schlimmste, nicht?
Mein Psychiater diagnostizierte paranoide Schizophrenie, als ich ihm mitteilte, dass jeden Tag Schrottbilder produziert und ausgespuckt wurden, dass Angst und Neid per Facebook-Chronik geschürt wurden und Phantomstimmen flüsterten, fotografier dein Essen und lade es hoch, ästhetisier deine Klöpse, feier deine Rouladen, prahl mit deiner Frikadelle und deinem Kartoffelbrei, erotisier deine Grütze, schikanier deinen Sellerie und lass ihn geil wirken. Tweete deinen Sellerie, tweete deine Klöpse, tweete deine erotisierte Grütze, tweete deinen Fisch. Hass, Übelkeit, Kotze, Erbrechen, Nagelpilz, Zeitung, Ausschlag, Internet, Massenmedien, Diarrhoe, zu verbreiten, psychischen Notstand jeden Tag neu. Der psychische Notstand wird weitergeführt und angeheizt. Nein, verheizt, vor wen und was und von wem, frage ich ihn. Na, was war mit der Kunst, was war mit den Künstlern, frage ich ihn. Sie waren alle in Konkurrenz mit Moderatoren, Influencern, Coaches, Mediatoren, Promovierenden, Werbern, professionalisierten Laien und Puddies getreten. Ich hasse den Kulturbetrieb. Mein Psychiater war aufgestiegen in dieser Welt als Kotze, Autos, AfD, Plastiktüten und Atommüll, während mein Ziel der wohlüberlegte Abstieg war.
Mein Psychiater sagte, dass er alle gleich behandelte, als ich ihm meine Sorge um institutionellen Rassismus an seiner Psychiatrie mitteilte. Ich bin Afrodeutscher. Er war Hannoveraner. Ich hatte oft über das Privileg seiner weißen Macht nachgedacht. Er noch nie. Mein Psychiater hat absolut kein Bewusstsein für seine historische, politische und soziale Überlegenheitsposition. Wir sind nicht gleich, versuchte ich, ihn aufzuklären. Sie sind Hannoveraner, ich komme aus Togo. Ich werde nicht wie Sie im Jobcenter behandelt, auch nicht auf dem Arbeitsmarkt, nicht im Krankenhaus, nicht in der Justiz, nicht in der Schule, nicht in der Disco, nicht im Freibad, nicht auf dem Liebesmarkt und auch nicht auf dem Immobilienmarkt. Ihr bekommt sicher nicht dieselbe Liebe und dieselbe Immobilien wie mein Hannoveraner Psychiater. Ich kann nicht wie er ungestört meine Runden im Freibad kraulen. Wir haben ein ganz anderes kognitives, finanzielles und sexuelles Kapital, sagte ich ihm. Wir haben auch ganz andere Probleme. Ich wollte ihm auf die Sprünge helfen, sagte locker flockig über meinem Automaten-Cappuccino. Die Psychiatrie sei eurozentrisch ausgelegt. Er hatte von Postkolonialismus noch nie was gehört und hielt das für einen Einrichtungsstil bei Butlers. Nicht schlimm. Dann lernt man eben dazu, dachte ich. Aber nichts da. Als ich seine Medikamente nicht nehmen wollte, rief er den Neonazi-Wachdienst. der mich auf dem Vorplatz verprügelte. Meine schlimmsten Befürchtungen über Deutschland hatten sich bewahrheitet. Ich hatte noch gedacht, ich habe bestimmt nur Paranoia, Halluzination, zu viele Nazi-Dokus im TV geguckt oder so. Das muss das psychische Erbe eines ehemals Kolonialisierten sein. Aber es war kein Paranoia, sondern ein stinknormaler Dienstag im Jahr 2019 in Eppendorf. Ich zitierte meinen Psychiater Hans-Georg Gadamer, den wir im Togo studiert hatten. Verstehen bedeutet die Aneignung der Welt durch den Interpretierenden, der sich in einer Position zwischen Fremdheit und Vertrautheit befindet. Erst wenn ich Ihnen vertrauen kann, sagte ich ihm, ist es möglich, dass Sie meine Probleme verstehen. Mein Psychiater las keine Philosophie und sagte mir, mein Glaube an Gadamer sei infantil. Okay, Sie Hannoveraner, Ihre wissenschaftlichen Methoden, mich von wild gewordenen Disco-Türstehern knibbeln zu lassen, wenn ich nicht dasselbe will wie Sie, kommen mir nicht gerade reif vor. Ich sagte meinem Psychiater, wir bräuchten eine Psychiatrie, die auch die Veränderungen der Psychiater beinhaltete. Wir bräuchten auch eine Psychiatrie der Psychiater. Das fand er total wahnsinnig. Mein Psychiater wollte nicht aus dem Quark kommen. Ich wollte ihn ja mobilisieren, aber er hatte sich fest dazu entschlossen, ein Ewiggestriger zu bleiben.
Meine Psychiaterin, Frau Dr. Uwe, eine Handlangerin des Neoliberalismus. Ich war ein prekäres Stückwerk und sie war ein ausgeklügelter Hedgefonds. Schauen wir uns zum Beispiel näher ihren Begriff der Resilienz an. Auch wenn es nicht die ursprüngliche Intention derjenigen war, die diesen leidigen Begriff erfanden, um die psychische Widerstandskraft gegenüber negativen Lebensereignissen zu beschreiben, wird ihr Konzept nun vorzugsweise als Sozialtechnologie beim Militär und in großen Unternehmen benutzt. Das Antrainieren einer psychischen Hornhaut soll dort die Leidens- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen. Die US Army zum Beispiel hat ein milliardenschweres Resilience-Programm aufgelegt. Auch Coca-Cola gibt große Summen für solche Zwecke aus. In den USA, wo der Resilienzbegriff mit der Positive Psychology verknüpft ist, gilt inzwischen jeder, der negative Lebensereignisse nicht als Chance zu Wachstum begreift, als psychisch unreifer Wicht. Sei resilient, wird zur Aufforderung, das eigene Empfinden zu verlernen und sich gegen die Zumutungen unzumutbarer Lebensbedingungen am rotierenden Arbeitsplatz von Coca-Cola oder in der Scheiße der US Army zu immunisieren. Frau Dr. U kannte keine anderen Sprech- und Denkweisen, die den Hilfesuchenden gerecht werden und gleichzeitig andere politisch-weltanschauliche Optionen ermöglichen könnten. Ich schlug ihr Nietzsche vor, Strindberg oder Thomas Bernhard. Aber Dr. U fand diese Autoren deprimierend und las in ihrer Freizeit lieber Coelho. Coelho ist resilienter Quatsch, wollte ich ihr sagen, aber ich traute mich nicht.
Meine Psychiaterin und ich teilten nicht einen Blick. Sie wirkte wie eine nicht angeknipste Glühbirne, ausgängerisch, ohne etwas verstanden zu haben. Sie sagte immer wieder, wie sie verstehen, wie sie sicherlich verstehen können. Sie war total professionell deformiert, irgendwie nur halb geboren. So auswendig gelernt in dieser Welt, die für sie eine gerechte und schöne im Sinne von hübsche war, in ihrem dottergelben Haus mit Elbblick in Blankenese. Aber was hätte mich, die ich im Souterrain am Hauptbahnhof in der Prekarität wohne und meine Zeit mit Zeitunglesen zubringe, kontraintuitiv daran hindern können, es als krank anzusehen, dass die Auszahlung von Opferrenten an Massenmörder der NS-Zeit dem bundesdeutschen Recht und Gesetz entspricht. Dass in der dritten Generation hier geborene Enkelkinder migrierter Großeltern sich um Aufenthaltsgenehmigungen bemühen müssen, weil Ämter ihr Blut als nicht deutsch identifizieren. Oder dass die Juristin Sibylle Tönnies in Adorno einen sah, dessen regressive Tendenz und die Sucht nach mütterlicher Geborgenheit ihn lüstern gemacht habe nach dem wahrhaft Konkreten und zu einem Radikalkritiker an allem, was nicht urmenschlich war. Sibylle, du kranke Juristin, du hast Teddy nicht verstanden. Ämter, ihr Kranken, ihr habt Blut nicht verstanden. Bundesdeutsches Recht, du Oberkranke, du hast die Scheiß-Opferrente nicht verstanden. Wie soll meine Psychiaterin mich verstehen, die sich in dieser kranken BRD behaust fühlt?
Kranke Reden von Jana Papenbrock und Max Martens. Und Jana Papenbrock ist jetzt am Telefon. Hallo nach Berlin.
Hallo, grüß euch.
Frau Papenbrock, den Titel kann man doppelt deuten. Also, habe ich so verstanden jedenfalls. Reden, die krank sind oder Kranke, die reden. Was ist gemeint?
Ja, das kann man ruhig so doppelt deuten. Also damit ist eigentlich gemeint, vermeintlich Kranke, die reden, weil die Reden sind ja eigentlich alles andere als krank, sondern auch von Klugheit und von einer besonderen Wahrnehmung und so gekennzeichnet. Deswegen, es geht um die Zuschreibung, also um die Dichotomie von krank und gesund, aber auch um deren Infragestellung. Also sowohl als auch kranke Reden, vielleicht auch in so einem coolen Sinne. Krank kann ja, also ich weiß nicht, als ich jugendlich war, hieß es immer voll krank und das war, damit war gemeint voll gut. Also in der doppeldeutigen Weise ist das zu verstehen.
Sie haben gerade schon gesagt, die Dichotomie, also was krank wirkt, muss nicht krank sein. Andererseits können auch Dinge, die angeblich nicht krank sind, total krank sein. Sie beziehen sich ja auch auf die Antipsychiatriebewegung. Die ist inzwischen ein paar Jahrzehnte her. Ist vielleicht auch etwas überholt, denn diese Übermacht der Psychoanalyse oder der Psychiatrie ist, soweit ich das verstehe, gar nicht mehr so gegeben. Also heute haben wir eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten, Verhaltenstherapie oder Schematherapie. Was sagt uns denn Ihr Hörspiel über die Gegenwart?
Ja, also man könnte meinen, das sei so überholt und zum Teil ist das auch richtig, weil es gab natürlich etliche reformpsychiatrische Bewegungen, die die Situation der Psychiatrie sehr zum Besseren gewendet haben und geöffnet haben und die Antipsychiatrie richtete sich ja vor allem gegen die Asylpsychiatrie, also gegen die Einsperrung, aber tatsächlich gibt es auch noch heute Zwangspsychiatrie und Zwangspsychiatrisierung und als wir in Hamburg waren, wir waren da im Rahmen der Residenz, um zu arbeiten, ist da dieses Jahr ein schrecklicher Fall in Hamburg am Universitätsklinikum passiert, dass ein schwarzer Patient, der sich freiwillig zur Psychiatrie begeben hatte, dort von Pflegern, die ihn festzuhalten versucht haben, also man muss schon tatsächlich sagen, getötet worden ist. Also er hat sein Leben verloren, hat einen Herzinfarkt erlitten. Und dieser spezifische Fall hing jetzt, glaube ich, eher mit Sparmaßnahmen zusammen, weil da eben kein Pflegepersonal eingesetzt worden war, sondern externes Sicherheitspersonal. Aber die Psychiatrie hat nach wie vor ihre Tücken und geht nicht für jeden gut aus. Und man hat damit zum Teil noch mit institutionellem Rassismus zu tun, mit Übergriffigkeit, also immer noch mit Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikamentalisierung und also da gibt es schon auch heute noch, wo sich vieles verbessert hat, immer noch Verbesserungsbedarf.
Sie haben jetzt mehrfach das Wort Zwang benutzt. Kann man sagen, gerade in der Psychiatrie ist das Machtgefälle zwischen Patient und Behandelnden, diese Ungleichheit zwischen Arzt und Patient besonders groß?
Ja, richtig. Es ist eine asymmetrische Situation, in der der eine die Deutungshoheit über die Probleme und das Leben des anderen hat und der andere oft sich sehr entmachtet fühlen kann. Und Menschen in Krisen sind ja nicht nur schwach, sondern Krisen sind ja auch ein Offenbarungsmoment oder ein Moment, in dem eine Erkenntnis möglich ist. Das heißt, Psychiatrie kann ja auch bestenfalls ein Lernort sein, in dem man viel über das Leben, über sich selbst und über die Gesellschaft erfährt. Und da wäre es wünschenswert, dass Psychiater ihre Patienten ermächtigen, ihnen Hoffnung und Mut machen. Und leider ist das nicht immer der Fall, weil ich meine, Ärzte sind zum Teil auch überarbeitet und haben ja nicht genügend Zeit, aber zum Teil ist es auch wirklich ein klassisches Machtproblem, was in der Rolle selbst begründet liegt, denke ich.
Wie sähe denn Gleichheit in der Beziehung Patient-Psychiater Ihrer Meinung nach aus?
Gleichheit wäre, dass der Patient nicht vollkommen ohne Verantwortung für seine Situation dasteht. Es gab in Frankreich eine sehr tolle reformpsychiatrische Bewegung, also eine Klinik im Besonderen im Cours Chevani, die hat Jean Houry begründet, die hieß Laborde. Und da waren die Patienten auch verantwortlich für die Psychiatrie selbst, also haben zum Teil den Telefondienst, die Küche, aber auch die therapeutische Situation selbst mitbestimmt. Und die Ärzte haben halt auch sich therapeutische Situationen mit den Patienten selber antun müssen. Also es gab Sitzkreise, in denen auch die Ärzte sich Feedback von den Patienten holen mussten und sich anhören mussten, also wie sie wahrgenommen werden, wie die Patienten die Situation erleben. Also eine Gleichheit wäre für mich eine Situation, in der der Patient Verantwortung hat für seine Situation, ernst genommen wird, nicht entmündigt wird und in der auch der Arzt Schwäche, Zweifel und Veränderbarkeit an den Tag legen müsste.
Kranke Reden ist das erste der 5 Endrunden-Hörspiele beim Pinball-Wettbewerb 2019 geschrieben und produziert haben es Max Martens und Jana Papenbrock, mit der wir gerade gesprochen haben. Herzlichen Dank, Frau Papenbrock.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Bis hierhin am Mikrofon war Fabian Elsässer. Viel Vergnügen noch.